Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann und mit diesen Themen. Nachher stimmt das EU-Parlament über strengere CO2-Grenzwerte für Autos ab. Mehr dazu gleich von unserem Korrespondenten Paul Vorreiter aus Straßburg. Außerdem im Programm das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Widerrufsrecht beim Online-Matratzenkauf. Streamen ohne Ende, das ist möglich bei Netflix, Amazon und nun auch bei Apple. Was jetzt zu tun ist, die Klimaschutzforderungen der Umweltverbände an die Bundesregierung. Und im Verbrauchertipp geht es um Sprachassistenten wie Siri und Alexa. Das Europaparlament in Straßburg stimmt heute über strengere CO2-Grenzwerte für Autos ab. Seit Dezember liegt dazu ein Kompromiss von EU-Unterhändlern vor. Vertreter von Autoherstellern kritisieren ihn als unrealistisch und überzogen. Die Abstimmung heute Nachmittag im Parlament gilt aber als Formalie. Änderungen sind nicht zu erwarten. Paul Vorreiter berichtet.
Wie umweltfreundlich dürfen Autos und kleine Nutzfahrzeuge sein? Über die Höhe der CO2-Grenzwerte haben sich Rat, Kommission und Parlament lange gestritten. Heute im Parlament steht der Kompromisswert zur Abstimmung. Bis 2030 sollen Pkw ihren Ausstoß um 37,5% verringern. Bei leichten Nutzfahrzeugen sollen es 31% sein. Und es gibt einen Zwischenschritt. 2025 sind 15% angesetzt. 2023 sollen die Fortschritte überprüft werden. Zudem soll ein Anreizsystem geschaffen werden, das mehr sogenannte Null-Emissions- und Niedrigemissionsfahrzeuge fördert.
Einige in diesem Haus halten diese Ziele noch immer für zu gering, andere halten sie für maßlos übertrieben. Klimaschutz ist wichtig, keine Frage. Ich sage Ihnen aber auch, diese Grenzwerte zu erreichen, wird kein Kinderspiel. Im Gegenteil. Wir sind mit dem Verhandlungsergebnis noch einmal deutlich über den ursprünglichen Vorschlag der Kommission hinausgegangen,
sagt Jens Giesecke von der CDU. Aus seiner Sicht hätten Sozialdemokraten und vor allem Grüne, wenn sie sich durchgesetzt hätten, mit unrealistischen Zielen Arbeitsplätze vernichtet. Bas Eickhout von den Grünen widmet seine Kritik dagegen der EU-Kommission. Die hätte zunächst ein Reduktionsziel von 30% bis 2030 gefordert. Seiner Meinung nach komme es nicht häufig vor, dass Rat und Parlament gemeinsam die Ziele nochmal hochschraubten. Und er erinnert sich auch an eine lebhafte Debatte unter den Mitgliedsländern im Rat. Es war ein Riesenkampf. Es gab diesen großen Riss zwischen fortschrittlichen Ländern und solchen, die nichts tun wollten. Leider war selbst Deutschland in der Frage gespalten, wo die Umweltministerin ambitionierter war als Verkehrsministerium und die Industrie. Es scheint, als wolle man die Debatte im Parlament nach den Streitereien allmählich abschließen. So beginnt der SPD-Abgeordnete Timo Wölken seine Rede und sieht sich doch gezwungen, ein Missverständnis auszuräumen.
Deswegen ist es richtig, dass diese Verordnung, anders als der Kollege Jens Giesecke das gerade gesagt hat, technologieoffen gestaltet. Es ist auch richtig, dass wir die Anrechnung von synthetischen Kraftstoffen im Automobilbereich ausgeschlossen haben, denn wir wissen, dass wir mit den zur Verfügung stehenden Flächen diese Kraftstoffe besser nutzen müssen.
Nach der Abstimmung im Parlament muss der Rat dem Ergebnis noch formal zustimmen. Danach kann die Verordnung in Kraft treten. Neben den Grenzwerten für Autos und leichte Nutzfahrzeuge beschäftigt sich das Parlament am späten Nachmittag auch noch mit einem weiteren Umweltthema, das bisher ebenso für viele Diskussionen gesorgt hat.
Die Europäische Union macht jetzt einen ersten Schritt mit dem Verbot von verschiedenen Plastikprodukten, wo es auch Alternativen zu gibt. Ich nenne mal die Strohhalme, die Einwegteller und diese Produkte, die werden aus dem Verkehr gezogen,
sagt Jo Leinen, SPD. Parlament, Rat und Kommission haben sich darauf geeinigt, Kunststoffteller und Besteck, Rührstäbchen sowie Trinkhalme zu verbieten. Bestimmte Lebensmittelverpackungen und Getränkebecher sollen reduziert werden, etwa solche aus Styropor, durch nachhaltige Alternativen ersetzt werden. Das soll unter anderem helfen, die Meere vor Vermüllung zu schützen. Rund 70% des Abfalls an europäischen Stränden besteht nach Zahlen der EU-Kommission aus nur 10 Plastikprodukten sowie angespülten Fischnetzen. Und Eile scheint auch geboten. Experten warnen, 2050 könnte mehr Plastik in den Ozeanen schwimmen als Fische. Das Parlament hat in den Verhandlungen durchgesetzt, dass sich die Hersteller an den Kosten von Reinigungsaktionen beteiligen müssen. Wenn das Parlament die Richtlinie verabschiedet, muss sie noch vom Rat bestätigt werden. Dann können die neuen Standards voraussichtlich im Frühjahr 2021 in Kraft treten.
Informationen aus Straßburg von Paul Vorreiter. Ein Kunde bestellte bei einem Online-Händler eine Matratze, entfernte die Schutzfolie und schickte die Matratze anschließend zurück. Auf eigene Initiative, weil der Online-Händler seine Bitte ignorierte, die Matratze abholen zu lassen. Der Kunde verklagte den Händler daraufhin vor deutschen Gerichten auf Rückzahlung des Kaufpreises und Erstattung der Rücksendekosten und hatte in den ersten beiden Instanzen Erfolg. Der Online-Händler schaltete darauf den Bundesgerichtshof ein, der seinerseits den Europäischen Gerichtshof hinzuzog. Und der hat heute entschieden, ob Waren, die aus Hygienegründen versiegelt geliefert werden, zurückgegeben werden dürfen oder nicht, wenn die Schutzfolie entfernt wurde. Tonja Koch berichtet.
Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat heute die Rechte der Verbraucher im Onlinehandel gestärkt. Eine Matratze, so der Gerichtshof, sei kein Hygieneartikel, der besonderen Schutzbestimmungen unterliege. Online erworben dürfe eine Matratze daher zurückgegeben werden, und zwar auch dann, wenn die Schutzhülle entfernt wurde, um sie auszuprobieren. Innerhalb von 14 Tagen dürfe der Käufer nicht in der Ausübung seines Widerspruchsrechts behindert werden. Denn er habe online eben keine Möglichkeit, die Ware vor Vertragsabschluss zu sehen. Allerdings müssten Verbraucher Vorsicht walten lassen, erläutert Michael Sittig, Rechtsexperte bei der Stiftung Warentest.
Die Matratze kann immer noch zurückgeschickt werden, auch wenn ich sie, sage ich mal, mehr als nur prüfe. Ja, wenn ich sie über Gebühr prüfe sozusagen, kann ich sie trotzdem zurückschicken. Mein Widerrufsrecht ist nicht ausgeschlossen. Aber der Händler kann dann irgendwann sagen, hey, du solltest die nur prüfen, nicht schon 2 Wochen lang komplett rund um die Uhr benutzen. Und dann kann der Nutzungsersatz für das übermäßige Gebrauchen verlangen.
Auch der Europäische Gerichtshof betont in seinem heutigen Urteil, dass der Verbraucher für den Wertverlust einer Ware haften muss, wenn er diese in der ihm zur Verfügung stehenden Zeit über Gebühr beansprucht. Dem Matratzen-Onlinehandel aber scheint das Verbraucherverhalten überwiegend keine Probleme zu bereiten. Wochenlange Testphasen seien auf dem Matratzenmarkt inzwischen gängige Werbestrategie, Michael Sittig.
Es gibt sehr viele Online-Händler, die bisher schon nicht nur die 2 Wochen Widerrufsfrist eingeräumt haben, sondern die auch 100 Tage Probeschlafen oder dergleichen gewährt haben und man innerhalb dieser 100 Tage dann, wenn man nicht zufrieden war, die Matratze zurückschicken konnte und sogar die Kosten für die Rücksendung, ist ja auch nicht ganz billig, nicht übernehmen musste. Also das machen viele Online-Matratzenhändler allein deswegen, weil viele Verbraucher sonst die Matratze überhaupt gar nicht online bestellen würden.
Der Europäische Gerichtshof geht davon aus, dass es für gebrauchte Matratzen einen Markt gibt. Jeder, der in einem Hotel nächtige, schlafe eben auf einer gebrauchten Matratze, argumentiert der Gerichtshof. Und das bedeute, es sei für den Händler zumutbar, die zurückerhaltene Ware zu reinigen und sie erneut unter geänderten Vorzeichen in den Handel zu bringen. Matratzen seien eben nicht anders zu behandeln als Kleidungsstücke. Auch diese dürften selbstverständlich anprobiert werden und ohne Angaben von Gründen zurückgesendet werden. Diese Möglichkeit habe die Europäische Union ausdrücklich eingeräumt, betont der EuGH. Und zwar ungeachtet dessen, dass die Kleidungsstücke mit dem Körper in Berührung kommen. Insofern bedeute das heutige Urteil des EuGH für den gesamten Onlinehandel eine richtungsweisende Entscheidung, Michael Sittig.
Es gibt Juristen und Händler, die der Ansicht sind, dass zum Beispiel online bestellte Badebekleidung, Unterwäsche, Kopfhörer, die so in den Ohren liegen, nach Bruch des Siegels, ich kaufe das also und dann ist da so eine Schutzfolie drum, die mache ich auf, ich probiere die Sache aus, dass in diesem Moment der Widerruf dieser Produkte schon ausgeschlossen sein sollte. Und insofern ist es unabhängig von der Matratze für den gesamten Onlinehandel eine wichtige Entscheidung.
Allerdings hat auch ein Online-Händler die Möglichkeit, steuernd einzugreifen und die Flut von Rücksendungen einzudämmen. Denn er kann dem Kunden im Falle eines Widerrufs die Rücksendekosten auferlegen. Bei kleineren Artikeln sind solche Versandkosten sicherlich zu vernachlässigen. Aber bei Matratzen, für deren Rücksendung ein Speditionsunternehmen beauftragt werden muss, seien unter Umständen Kosten in Höhe von 100 Euro einzukalkulieren, gibt die Stiftung Warentest zu bedenken.
Auch ausgepackte Matratzen, die im Internet gekauft wurden, dürfen zurückgeschickt werden, so das Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Über Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon Prime können preisgekrönte Serien nicht nur zu Hause im Fernsehen geschaut werden, sondern auch überall sonst via Smartphone. Nun kommen zunächst mit Apple und dann mit Disney 2 weitere Anbieter dazu. Noch konkurrieren sie mit unzähligen Fernsehkanälen via Kabel oder Satellit. Nicole Marquardt aus Los Angeles über alte und neue Streaming-Dienste.
Das Kind hat einen Namen, Apple TV Plus heißt der Dienst, mit dem Apple anderen Streaming-Anbietern Konkurrenz machen möchte.
Apple TV Plus!
Dafür baut der Konzern die in Apple-Geräten bereits vorhandene TV-App aus. Nutzer können in Zukunft nicht nur auf Filme bei iTunes zugreifen, sondern einzelne Bezahlsender wie HBO oder Showtime direkt abonnieren. Und die neue App lässt sich auch auf den smarten Fernsehbildschirmen anderer Hersteller nutzen, wie beispielsweise Samsung, LG oder Sony. Dazu steckt Apple gut $1 Milliarde in Eigenproduktionen, die sie in dieser Woche mit großem Tamtam und Besuch aus Hollywood gefeiert haben. Steven Spielberg war da, Jennifer Aniston und Reese Witherspoon und auch Oprah Winfrey. Sie arbeitet für Apple an einer Dokumentarfilmreihe und einer Buchsendung. Warum tut sie das, wo sie doch ihren eigenen Fernsehsender hat? Ihre Antwort?
Because they're in a billion pockets, y'all. A billion pockets.
Sie sind in einer Milliarde Hosentaschen zu finden, die iPhones, auf denen sich das neue Angebot schauen lässt. Wenn es denn startet, im Herbst soll es soweit sein, Kostenpunkt unbekannt. Damit visiert Apple eine heiße Phase im Streaming-Wettbewerb an, denn auch Disney möchte im Herbst den Startschuss für sein neues Angebot setzen. Disney Plus. Gerade erst hat der Mickey Mouse Konzern den Kauf des Studios Fox Entertainment abgeschlossen. Das macht Disney zum mächtigsten Studio Hollywoods, sagt Matt Bellany vom Hollywood Reporter.
Right now, I think Disney is probably
Ich glaube, Disney ist momentan das mächtigste Studio, das es je in Hollywood gegeben hat. Ihre Inhalte sind atemberaubend. Alles von den Simpsons über Marvel, Family Guy, die Avatar-Reihe, Star Wars, alles. Disney hat es.
It's just going to be really difficult for other traditional studios to compete.
Die Marken, die Disney Plus stark machen, sämtliche Produktionen von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Alle Disney-Inhalte, die bislang noch auf Netflix zu sehen sind, werden von dort verschwinden. Für die Nutzer heißt das, es bieten sich weitere Alternativen neben Netflix und Amazon Prime Video. Und vielleicht noch ein paar Gründe weniger, einen Vertrag fürs traditionelle Kabel- oder Satellitenfernsehen abzuschließen. Laut Wirtschaftsmagazin Fortune zahlen inzwischen mehr US-Amerikaner eine Flatrate für Streaming-Angebote als das Abo für Kabelfernsehen, besonders junge Mediennutzer. Fortune-Reporter Jeff John Roberts läutet schon das Ende der Kabelangebote ein.
It's done. People have finally realized it's a stupid product. It's a bad value. The age of streaming is upon us. We've hit a tipping point and I think there's no going back.
Wir haben einen Wendepunkt erreicht, so Roberts. Das Streaming-Zeitalter ist da. Dann macht er seine Rechnung auf.
In my case, I know I've got $40 for Hulu.
Er zahle $40 für Hulu, 10 für Netflix, etwas mehr für Baseballspiele und das zusammengerechnet sei immer noch weniger als Kabelfernsehen mit Dutzenden Sendern, die ihn nicht interessieren.
You know what? I don't get a whole block of channels that I don't watch and don't want to watch.
Hulu, Sling TV, CBS All Access, HBO Go, YouTube TV, dazu vielleicht noch das monatliche Abo für den Musikstreamingdienst Spotify. Der hat seinen Kunden in den USA gerade ein Geschenk gemacht. Sie bekommen kostenlosen Zugang zu den Inhalten von Hulu. Hier läuft unter anderem die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Auf eines können sich Film- und Serienliebhaber vorerst verlassen. Je mehr Anbieter um Aufmerksamkeit ringen, desto verführerischer die Lockangebote. Man darf nur nicht den Überblick verlieren.
Die Lieblingsserien immer und überall. Neue Streaming-Dienste erweitern den Markt. In rund 60 niederländischen Kommunen ist es nicht mehr erlaubt, bei Feiern Luftballons aufsteigen zu lassen. Umweltschützer fordern gar ein landesweites Verbot, weil Vögel, Fische und andere Tiere gefährdet sind. Ludger Katzmierzak.
Eine ausgestopfte Ente in der Glasvitrine des Naturkundemuseums Ekomare auf Texel. Um den Hals des grauweißen Vogels schlingen sich Schnüre, Geschenkbänder und Plastikschnipsel.
Hier sehen wir einen Jaffa-Gent, der Schlachtoffer ist.
Wir sehen hier eine Ente, die das Opfer von Ballonschnüren geworden ist. Sie verstricken sich darin, wenn sie fischen und tauchen. Manche Sorten halten die Ballons sogar für Nahrung.
Sie denken, dass es Eten ist, die Ballonen.
Arthur Osterbahn ist Biologe und Museumskonservator. Nicht nur Vögel würden an den Ballonresten ersticken oder sich in Schnüren verheddern, erklärt der Experte. Auch Fische und andere Tiere seien betroffen. Osterbahn begrüßt es daher, dass auf der westfriesischen Insel seit dem vergangenen Herbst keine Luftballons mehr im Freien losgelassen werden dürfen. Wir hoffen einfach, dass auf der ganzen Welt irgendwann keine Ballons mehr in der Natur losgelassen werden. Die Folgen sind nämlich katastrophal.
Das ist echt rampzalig.
Die erste Stadt, die es untersagte, bei Kinderfesten oder Hochzeiten Luftballons aufsteigen zu lassen, war 2015 Amsterdam. Dem Beispiel der Hauptstadt folgen mittlerweile rund 60 niederländische Kommunen. Vor einem Jahr waren es gerade mal 18. Auch Maastricht diskutiert gerade über ein Luftballonverbot, und zwar durchaus kontrovers. Roger Rikers, der in seinem Shop für Partybedarf auch mit Helium befüllte Luftballons verkauft, hält die Debatte für reichlich überzogen.
Ist 100% biologisch aufregbar.
Dieser Ballon hier ist zu 100% biologisch abbaubar. Die Schnur ist aus Baumwolle, also auch abbaubar. Absolut gut für die Natur.
Absolut gut für die Natur.
Dem hält die Maastrichter Grünen-Politikerin Saskia Hermens entgegen.
Die haben doch mehr als 2 Jahre nötig, um...
Ja, aber sie brauchen mehr als 2 Jahre, bis sie völlig abgebaut sind. Und bis dahin sind sie meistens schon in einem Magen gelandet und das Tier ist daran gestorben.
Dann ist das Tier alle noch verleden.
Als die EU im vergangenen Jahr das Plastikverbot für Strohhalme, Einmalgeschirr, Wattestäbchen und andere Wegwerfartikel auf den Weg brachte, war anfangs auch von Luftballons die Rede. Letztlich wurden sie ausgeklammert. Doch in den Niederlanden scheint den Ballons langsam die Luft auszugehen.
Aus den Niederlanden Ludger Katzmierzak. Welches ist der richtige Weg in der Klimapolitik? Darüber liegt die Große Koalition über Kreuz. Egal, ob es um das geplante Klimaschutzgesetz geht oder um den Umgang mit den Braunkohlekraftwerken. Währenddessen fordern Schülerinnen und Schüler seit ein paar Monaten immer freitags mehr Engagement ein. Außerdem stehen demnächst Europawahlen an. Und dabei geht es auch um die Ausrichtung der EU-Politik in Sachen Klimaschutz. Vor diesem Hintergrund verlangen deutsche Umweltverbände von der Bundesregierung, 3 zentrale Aufgaben anzupacken, und zwar möglichst bald in den kommenden Monaten. Daniela Siebert in Berlin. Wer verlangt was?
Also im Kern alle dasselbe. Und das ist beachtlich, denn in Berlin hat sich heute für einen gemeinsamen Appell das Who is Who der deutschen Umweltschutzorganisationen versammelt. Konkret der Deutsche Naturschutzring, der Naturschutzbund NABU, der BUND, der WWF, Greenpeace und Germanwatch. Alle diese Organisationen haben sich auf 3 zentrale Forderungen an die Bundesregierung geeinigt, die für ihren Geschmack in puncto Klimaschutz zu uneinig und zu untätig ist. Forderung Nummer 1 ist ein Kohleausstiegsgesetz.
Es gibt diesen Kompromiss der Kohlekommission, aber das sind bisher nur Empfehlungen. Und wir haben die Erwartung an die Bundesregierung, dass sie diese Empfehlungen jetzt auch in ein Gesetz gießt und auf den Weg bringt. Es sollte festlegen, die Reihenfolge, welche Kraftwerke bis wann vom Netz gehen müssen. Es muss auch klar sein, dass der Hambacher Wald jetzt auch tatsächlich gerettet wird. Es muss klar sein, dass die Dörfer im Rheinland erhalten bleiben können, nicht abgebaggert werden müssen. Und diese Sicherheit kann so ein Kohleausstiegsgesetz schaffen.
Sagt Lisa Göldner von Greenpeace. Das gebe auch die Kohlekommission so vor. Zweite Forderung, ein Klimaschutzgesetz. Dafür gibt es zwar schon einen Entwurf aus dem Bundesumweltministerium, aber der ist von der Realisierung noch ziemlich weit weg. Dazu Tobias Pforte von Rando vom Deutschen Naturschutzring.
Ja, wir hören erstens die Signale aus der Unionsfraktion, dass sie das auf dieser Grundlage eigentlich nicht durchführen wollen. Das heißt, bisher ist es gestrandet im Kanzleramt in der sogenannten Frühkoordination. Das Zweite ist, dass eigentlich immer klar war, das Klimaschutzgesetz muss der Rahmen sein um ein Maßnahmenprogramm für 2030, wo in den unterschiedlichen Sektoren klar formuliert wird, gesetzlich festgeschrieben wird, was passiert, damit die Sektorziele erreicht werden. Das gibt es bisher nicht.
Die dritte Forderung der Umweltorganisationen dreht sich um das Verhalten der Bundesregierung auf EU-Ebene. Da müsse Deutschland aufhören, die klimaschutzwilligeren Nachbarländer auszubremsen, und sie solle auch die Vorgaben des Klimaabkommens von Paris mehr berücksichtigen in Zukunft. Tina Löffelsend vom BUND.
Die EU verhandelt aktuell darüber, wie sie sich langfristig klimapolitisch ausrichtet, was ihr Klimaziel für 2050 angeht. Und da ist es notwendig, dass sich die Regierung, die Bundesregierung dahinter stellt, dass wir auf Treibhausgasneutralität zur Mitte des Jahrhunderts zählen für die EU und eben auch für Deutschland.
Also konkret soll sich die EU darauf festlegen, spätestens 2050 treibhausgasneutral zu sein. Bemerkenswert ist auch, dass die Umweltschutzorganisationen ihre Forderungen an die Bundesregierung mit einem Ultimatum versehen. Die Politik soll die Forderungen bis zur Sommerpause umsetzen. Diese Pistole auf der Brust erklärt Tobias Pforte von Rando so.
Unser Vertrauen in diese Bundesregierung ist nicht mehr allzu hoch. Das heißt, wir wissen einfach nicht, was passiert. Bisher wird alles in den Herbst geschoben. Wer politisch beobachtet, weiß, dass im Herbst die SPD eine sogenannte Revisionsklausel in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Das heißt, dort wird überprüft, ist die Koalition auf einem guten Weg oder muss sich etwas ändern. Das wird mit Sicherheit eine Phase der tiefgreifenden Verhandlungen. Ob das die Phase ist, in der dann tatsächlich die wesentlichen Vorhaben auch wirklich umgesetzt werden, darf bezweifelt werden.
Als Unterstützung für ihre Forderungen sehen die Organisationen den Koalitionsvertrag, die freitäglichen Schülerproteste und die Ergebnisse der Kohlekommission.
Gemeinsame Klimaschutzforderungen der Umweltverbände an die Bundesregierung. Aus Berlin berichtete Daniela Siebert. Dankeschön dafür.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
In immer mehr Haushalten stehen smarte Lautsprecher, spielen auf Zuruf Musik oder sagen, wie das Wetter wird. Der Markt für diese Lautsprecher ist vielseitiger geworden. Alexa oder Siri lassen sich nämlich auch mit Lautsprechern anderer Hersteller ansprechen. Die Stiftung Warentest prüfte gerade ihre Sprachsteuerung, vor allem aber den Datenschutz. Dazu der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Untersucht wurden 18 WLAN-Lautsprecher mit integriertem Sprachassistenten. Von der Klangqualität her sind sie nicht mit dem Sound einer guten Stereoanlage vergleichbar, eher mit der von guten Bluetooth-Lautsprechern, so die Stiftung Warentest. Und da für die Nutzung von beispielsweise Alexa inzwischen nicht mehr unbedingt eine Box von Amazon notwendig ist, spielte die Kompatibilität die wichtigste Rolle bei der Funktionsprüfung, so Warentester Michael Wolf.
Richtig gut funktioniert die auf den Echo-Lautsprechern von Amazon und auch zum Beispiel auf dem Sonos-Lautsprecher, der auch mit Amazon Alexa zusammenarbeitet. Aber wir haben auch Alexa-kompatible Geräte im Test, wo die Spracherkennung gar nicht so besonders funktioniert. Deshalb muss man bei Amazon stärker darauf achten, was man sich da eigentlich kauft. Die funktionieren nicht alle gleich gut.
Probleme, die beim anderen weit verbreiteten Sprachassistenten, dem Google Assistant, so nicht auftraten. Und Siri von Apple arbeitet ohnehin in einem geschlossenen System. Das heißt, Boxen von Drittanbietern sind hier bislang nicht kompatibel. Für das reibungslose Funktionieren der Sprachsteuerungsfunktion gab es mitunter gute Bewertungen. Da allerdings beim Datenschutz kein Modell überzeugen konnte, erhielten die meisten smarten Lautsprecher allenfalls die Gesamtnote befriedigend. Vor allem hapert es bei den Datenschutzerklärungen. Diese seien wenig transparent, sagt Michael Wolf.
Besonders Amazon und Google haben dann auch noch sehr viele Verlinkungen auf andere Dokumente in ihren Datenschutzerklärungen, sodass man als Leser gar nicht so richtig feststellen kann, wo hört denn jetzt eigentlich die Datenschutzerklärung auf. Was davon ist nur so eine Erläuterung? Viele schwammige Formulierungen, wo man dann am Ende einfach gar nicht weiß, woran man ist. Solche Sachen wie in der Regel oder gegebenenfalls oder so, die mehr oder minder aushebeln, was da steht. All die Rechte, die die Datenschutzgrundverordnung uns einräumt, dass wir unsere Daten einsehen, Auskunft über die gespeicherten Daten bekommen dürfen, das alles ist in diesen Datenschutzerklärungen nicht richtig umgesetzt.
Immerhin haben Untersuchungen der Stiftung Warentest ergeben, dass die Lautsprecher nicht eigenmächtig mithören. Sie sind zwar ständig online, das laufe aber allein über das heimische WLAN-Netz.
Wenn man sowas sagt wie Alexa, wie wird das Wetter? Dann sorgt Alexa erstmal nur dafür, dass das Gerät angeht. Aber die Erkennung dieses Wortes läuft immer lokal auf den Geräten. Und wie wird das Wetter, wird dann in die Cloud von Amazon übertragen und dort interpretiert.
Und auch gespeichert. Allerdings bleibt unklar, was die Anbieter Amazon, Google und Apple genau mit diesen Informationen machen. Ein Nutzerkonto wird auf jeden Fall erstellt, sagt Warentester Michael Wolf. Fazit: Die Technik funktioniert meist. Doch bei Privatsphäre und Datenschutz gibt es Lücken.
Es gibt Leute, die sagen, ich habe nichts zu verbergen. Ich finde das eigentlich gut, wenn meine Google-Treffer oder meine Amazon-Kaufempfehlungen gut zu meinen Bedürfnissen passen. Deshalb will ich, dass die mich möglichst gut kennen. Und es gibt andere Leute, die sagen, ich will nicht, dass irgendein amerikanischer Konzern alles über mich weiß. Wenn man da so datenschutzsensibel ist, ist das eine Technik, von der man, glaube ich, besser die Finger lässt. Zumindest solange die Datenschutzerklärungen noch nicht unseren Ansprüchen genügen.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Gleich erwartet Sie Jörg Münchenberg zu den Informationen am Mittag. Darin unter anderem eine Reportage aus Mosambik. Nach dem Zyklon Idai erfindet sich die Stadt Beira neu. Und das war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Ihnen noch einen angenehmen Tag.